Can you hear me now?
Yes, we can hear you.
Okay, also guten Tag und guten Nachmittag, guten Abend, guten Morgen.
We have it totally under control. It's one person coming in from China, and we have it under control. It's going to be just fine.
Und das ist eben die entscheidende Frage, auf was kann man leichter verzichten? Aufs Fußballspiel oder auf dem Weg zur Arbeit?
Alle unsere Bemühungen werden aber nur Erfolg haben, wenn wir uns alle, jeder und jede von uns, an die Empfehlung der Ärzte halten. Beachten Sie die Hygienevorschriften. Sie helfen im wahrsten Sinne des Wortes, Leben zu retten. Die Expertinnen und Experten des Robert-Koch-Instituts gehen allerdings davon aus, dass auch wir in Thüringen mit einem deutlichen Anstieg der Infektionen rechnen müssen.
Schon jetzt gibt es viele kreative Formen, die dem Virus und seinen sozialen Folgen trotzen. Schon jetzt gibt es Enkel, die ihren Großeltern einen Podcast aufnehmen, damit sie nicht einsam sind.
In Kassel ist auch kein Conora, gar nichts. Und jetzt haben wir jetzt Berlin gebucht, 3 Tage und ich sag mir ganz einfach, ich krieg das nicht. Und ich will das nicht.
Wenn Sie schon Fragen stellen, dann lassen Sie mich das bitte auch auf den Punkt bringen, auf den es bezogen ist. Mehr kann ich zu dem Thema jetzt auch nicht sagen.
Glück auf, Sven. Ich freue mich, dich zu begrüßen. Hallo.
Danny, hallo. Schönen Dank, dass ich bei dir sein darf.
Du bist ja heute das erste Mal im Podcast. Stell dich ganz kurz vor.
Mein Name ist Sven Harnisch. Ich bin 31 Jahre alt, arbeite als Fußballtrainer und sportlicher Leiter am Fußballinternat Soccer City in Lengfeld unterm Stein. Seit dem 1.7.2019 komme gebürtig aus Bad Langensalza und bin seit 8 Jahren Fußballtrainer am Nachwuchs.
Du hast auch schon ein paar spannende Stationen hinter dir. Du warst erst in Jena hast du Nachwuchstrainerlaufbahn gemacht und bist dann zu Soccer City gewechselt. Was war so der Hintergrund?
Der Hintergrund ist ganz einfach, dass ich mein Hobby zum Beruf machen kann, also am Fußball arbeiten kann. Und Norman Wohlfeld, der Geschäftsführer von Soccer City, hat mir sehr interessante Alternativen aufgeboten und mir auch die Perspektive gezeigt, dass interessanten Projekten mitzuarbeiten, wo wir viel oder alles selbst gestalten können. Und deswegen habe ich den Sprung aus der Beruflichkeit bei den Stadtwerken in den Fußball letzten Endes gewagt.
Okay, dein Herz oder dein Beruf jetzt oder der Schwerpunkt liegt im Nachwuchsfußball. Ist es aber nicht so, dass der Männerfußball dir völlig egal wäre? Ganz im Gegenteil. Du bist Fan von Preußen aus Langensalza, richtig?
Genau, das ist richtig. Das ist mein Heimat- und Herzensverein, Preußen-Bad Langensalza. Dort habe ich als Trainer angefangen und verfolge natürlich immer noch das Geschehen rund um den Verein, nicht nur um die erste Männermannschaft, natürlich auch um die zweite Männermannschaft und auch soziale Kontakte pflege ich noch häufig und beobachte alles sehr aufmerksam, wenn auch aus der Ferne aktuell.
Ja, wenn jemand, und ich muss zugestehen, mein Schwerpunkt liegt nicht so intensiv auf dem Nachwuchsfußball. Und wenn jemand Soccer City bisher noch nicht gehört hat, dann ist das natürlich wahrscheinlich eine Unverschämtheit. Aber du kannst ihm ja dann nochmal erklären, was ist Soccer City und was macht Soccer City? Ist ein eingetragener Verein, richtig?
Richtig, also Soccer City ist ein eingetragener Verein, aber dass das nicht zu hören und zu lesen ist gar nicht schlimm, ne? Weil der Soccer City e.V. ist bisher noch nicht als Verein im Wettbewerb angetreten. außer diese Saison hat er eine U10-Mannschaft, also eine E-Jugend, erstmals im Wettbewerb. Bis dato wurden die Spiele, die der Soccer City e.V. Mitorganisiert über den JFV Südeichsfeld durchgeführt. Ja, also der Soccer City e.V. ist ein Verein, der ein Fußballinternat betreibt und Fußballferiencamps durchführt. Das ziemlich häufig und ich meine ziemlich gut. Ja. Und der JFV Südeichsfeld ist sozusagen ein Partner von Soccer City, oder Soccer City ist ein Stammverein vom Juniorenförderverein und der betreibt den Wettbewerb.
Okay, das heißt, wann kommt zu euch Nachwuchs? Also wann fange ich bei Soccer City an, Fußball zu spielen? Wahrscheinlich, wenn ich in Ferien so ein Feriencamp besuchen will?
Genau, das ist richtig. Also es gibt einmal die Möglichkeit, ohne dass ich bei dem Verein Fußball spiele, bei uns Fußballferiencamps durchzuführen, für Kinder ab, ja, ich sag mal 6 Jahren. Ne? Da gibt es dann verschiedene Altersgruppen. Je nachdem, wie sich das Feriencamp zusammenstellt, dort sind dann die Trainer von Soccer City, die Feriencamps betreiben. Und wer Interesse hat, bei uns Fußball zu spielen, das heißt beim JFV Südeichsfeld, dort betreiben wir zum einen die Leistungsmannschaften. Das beginnt mit der U10, das ist dieses Jahr der Jahrgang 2010 und nächstes Jahr der Jahrgang 2011. Und zusätzlich bieten wir Vereinsförderunterricht für Spieler an, die in anderen Vereinen gerne noch spielen, also im Heimatverein, aber trotzdem noch einmal pro Woche einfach ein leistungsgerechtes Training durchführen.
So als, vielleicht jemand bösartig würde sagen, Traditionalist, ist es so, in meiner Welt gibt es einen Verein, der hat eine Nachwuchsabteilung und der hat eine Männermannschaft und so ist der Fußball aufgeteilt. Nun ändert sich das ja zunehmend. Also natürlich passiert das ja auch in meiner Stadt mit dem JFC Gera, der damals unter besonderen Aspekten gegründet wurde. Auch im Eisfeld ist sowas. Was ist der Grund, dass man so den Schwerpunkt auf den Nachwuchs legt? Kannst du das erklären, warum?
Also der Schwerpunkt liegt aktuell auf dem Nachwuchs. Wir wollen natürlich auch oder sind daran interessiert, dass wir unsere eigenen Spieler, die wir ausbilden, auch irgendwann in einen Männerbereich überführen. Aktuell ist das hauptsächlich die DJK Struth, wo die Spieler spielen. Aber wir haben natürlich auch ein Projekt am Laufen und wollen irgendwann auch im eigenen Verein die Jungs im Männerbereich sehen. Der Schwerpunkt auf dem Nachwuchs deswegen, weil wir denken, dass gerade im Nachwuchs noch viel Luft nach oben ist, ne? Gerade in unserer Region oder allgemein in Thüringen. Und dass wir zum Beispiel auch schon anfangen, in Schulen und Kindergarten Ballschulen anzubieten, um einfach eine bessere sportliche Ausbildung für die Kinder zu generieren. Ne? Und nun ist es so, ich bin auch, kennst mich ja, komme aus der Ecke von der Fußballromantiker, so möchte ich es mal sagen. Ne? Und freue mich auch, wenn Traditionsvereine erfolgreiche Arbeit leisten. Jetzt ist es aber so, dass das ist ja zu beobachten, dass Vereine nicht mehr so wie früher Vereine sind und Mitglieder Vereine nach oben bringen und Eltern, die dorthin stecken oder Zeit reinstecken, sondern es ist so, dass das in erster Linie eine Dienstleistung betrachtet wird. Ne, viele Vereine vollbringen eine Dienstleistung, viele Trainer vollbringen eine Dienstleistung. Und letzten Endes ist es das, was wir auch machen. Und wir können das, glaube ich, besser oder intensiver machen, weil wir natürlich die Möglichkeit haben, das hauptamtlich zu machen. Eine Dienstleistung hat letzten Endes ihren Preis. Also wenn ein Kind jetzt zum Beispiel Geige lernt oder irgendwas anderes, dann sind alle bereit, den Preis für eine Dienstleistung zu zahlen. Und wir gehen halt den Weg auch, das sagen wir auch so, offene Dienstleistung anzubieten. Ja, und wollen natürlich eine möglichst gute Dienstleistung anbieten.
Ja, und das sieht ja ganz so aus. Die Kinder sind ja bei euch sehr zufrieden. Ihr habt ja ein sehr gutes Image eurer Arbeit und das hilft natürlich dem Fußball insgesamt. Nun seid ihr in der aktuellen Woche medial in Erscheinung getreten. Hintergrund ist die Diskussion, wie ist denn die Saison weiterzuführen bzw. abzubrechen, bzw. wo will der Thüringer Fußball in den Zeiten von Corona hin. Da hatte der Thüringer Fußballverband zu einem Webinar eingeladen. Über 480 Vereine sollen wohl gefolgt sein, sollen dem gefolgt haben. Man kann das jetzt auch online nochmal nachhören und nachlesen. Und dort ist eben vorgestellt worden, wie man sich insgesamt den weiteren Fortgang vorstellt. Erstmal so grundsätzlich, Corona-Krise und Soccer City, das ist für euch natürlich ziemlich heftig, richtig? Weil ja im Prinzip auch die Einnahmen komplett wegbrechen, oder?
Ja, also ich denke, dass wir sofort handeln mussten, weil uns betrifft es noch vielleicht einen Ticken mehr als andere Vereine, weil wir ein Verein sind, auch mit mit wirtschaftlichem Hintergrund. Also wir haben angestellte Trainer, nicht nur Trainer, auch Pädagogen, die ja bei uns im Internat arbeiten und die Schüler betreuen. Deswegen war es so, dass wir sofort in Kurzarbeit gegangen sind und wir mussten natürlich oder haben auch alle Kinder sofort nach Hause geschickt. Und mussten das Training einstellen. Deswegen ist es aktuell so, dass wir viel um Sofortmaßnahmen bemüht sind und gucken, wie wir jetzt die Zeit überbrücken können. Ne? Zum Beispiel machen wir Online-Training, bieten wir Online-Training für die Mannschaften an, um einfach trotzdem weiter am Ball zu bleiben. Ja, aber trotzdem ist es so, wir in besonderem Maße sind nochmal schwer davon betroffen und hoffen, dass es bald wieder weitergeht.
Okay, ich hoffe, dass es bald wieder weitergeht und da sind wir auch beim Thema der TV. Also es gibt letztendlich zwei Modelle im bundesweiten Vergleich. Die einen Verbände, die abbrechen, die anderen, die entsprechend fortführen und natürlich eine relativ große Anzahl, die sich noch nicht entschieden haben. Fortführen bedeutet, dass man sagt, man will warten, bis wieder Spielen möglich ist von Seiten der Gesundheitsämter. Dann im Prinzip die Saison fortsetzen und damit zu einem sportlichen Ende die Saison 2019-20 führen. Und dann je nachdem wieder neu beginnen. Voraussichtlich würde dann eben die Saison 2020 bzw. 2021 in diesem Modell rausfallen. Die zweite Alternative ist zu sagen, wir brechen mit Stand heute ab. Die Saison 2019-20 zählen wie aktuell gewertet oder annullieren sie komplett, je nachdem. Und würden dann, wenn es wieder möglich ist, mit einer neuen Saison starten. Was immer wieder vorscheint ist, es gibt eine große Angst vor einer Klagewelle bei den Verbänden. Das hat einfach was damit zu tun, dass so ein Saisonabbruch nirgendwo vorgesehen ist. In keiner Ordnung hat man nie dran gedacht. Und natürlich alle Verträge auf die jeweilige Saison ausgerichtet ist. Mal ein wenig Sorge haben, wenn man die abbricht, dass dann die Verträge mit den Sponsoren auch entsprechend nicht mehr gültig sind. Auf jeden Fall kommt unser Fußballverband zu einem Vorschlag, der lautet, die Saison 2019-20 fortzuführen, eventuell eben im September, wenn das möglich ist, zu beginnen. Man hat auch dort die Vor- und Nachteile aufgelistet. Also was mich immer wieder überzeugt an dieser Lösung ist, dass man relativ flexibel ist bei dieser zweiten Welle, die mit großer Wahrscheinlichkeit uns nicht erspart bleibt, das muss man so sagen. Und das würde natürlich ein weiteres Problem schaffen. Trotzdem hört man viele Stimmen, die sagen, Mensch, also so ein Abbruch ist viel besser. Insbesondere eben auch aus dem Nachwuchs von euch. Ihr habt das nochmal klar gemacht, habt aber eben auch noch ein paar Strukturänderungen vorgeschlagen. Von Leitefelde und dem JFV Eisfeld Mitte kam da auch eine entsprechende Mitteilung. Warum habt ihr mit diesem Vorschlag so große Probleme? Oder warum kann man vielleicht Männerbereich und Nachwuchsbereich nicht so identisch bewerten, glaube ich? Das scheint mir doch eher das Problem zu sein.
Zunächst mal kann ich den Verband grundsätzlich verstehen, dass er diesen Weg gehen möchte, weil du hast ja schon gesagt, der Verband versucht natürlich im eigenen Interesse zu handeln und möchte einer großen Klagewelle aus dem Weg gehen. Ich persönlich bezweifle, dass eine große Klagewelle eintreten könnte, aber das müssen letzten Endes andere beurteilen. Du hast schon richtig gesagt, dass es so ist, dass man, denke ich, wenn man über den Fortlauf der Saison diskutiert, dass sowohl als aus Sicht des Männerbereichs als auch Sicht des Nachwuchses betrachten muss. Und da ist es so, dass im Nachwuchs ja ein Altersbereich, also zum Beispiel die C-Jugend, aus den Jahrgängen 2005 und 2006 aktuell besteht. Ein Übergang in den nächsten Altersbereich ist einfach zum 1.7. vorgesehen und wenn die Saison jetzt fortgeführt wird, dann würde das bedeuten, dass zum Beispiel Jahrgänge 2005 und 2006 noch weiter eine Saison lang den Altersbereich C-Jugend spielen. Ja. Das würde für andere Mannschaften von uns oder auch von anderen Vereinen bedeuten, zum Beispiel für eine U12, die würde dann zwei Saisons lang Verbandsliga spielen und kämen zum Beispiel nicht in den Genuss, Talente-Liga zu spielen. Das ist zum Beispiel für den Jahrgang besonders schlecht. Das würde bedeuten, dass für Spieler von einem Sportinternat, ja zum Beispiel wie es in Erfurt und Jena das gibt, dass es da Probleme gibt, wenn zum Beispiel Spieler nicht übernommen werden könnten, die dann trotzdem weitergeführt werden würden. Das wäre ein Problem. Ein großes Problem ist natürlich auch noch, dass Vereine, die jetzt aktuell überregional agieren, das sind ja nur in Thüringen, Erfurt und Jena, dass die eine Saison spielen im NUV, also in der Regionalliga oder Bundesliga, Die Saison wird vermutlich beendet und die würden dann eine Saison, neue Saison beginnen, ja, zum Beispiel Regionalliga oder Bundesliga, und würden eine aktuell bestehende in der Verbandsliga weiterführen, allerdings mit unterschiedlichen Jahrgängen in einer Altersklasse. Also das sind Probleme, die uns zuvor schweben. Und warum wir das natürlich zum Anlass genommen haben, um nochmal über die Ligenreform nachzudenken, ist die Tatsache, dass es aktuell in Thüringen, wenn das so käme, nicht möglich wäre, dass wir einen Aufsteiger melden in der Regionalliga A-Jugend, B-Jugend, C-Jugend. Und das ist das, was in unseren Augen uns unsere Position als Landesverband sehr schwächt. Und deswegen sind wir ja auch deutlich dagegen.
Warum wäre das nicht möglich, jetzt, dass wir einen melden?
Genau, richtig. Das wäre nicht möglich, weil wenn die Regionalliga-Saison zum 1.7. oder auch meinetwegen zum 1.9. beginnt, ja, dann müssten ja die Landesverbände Aufsteiger melden. So, wenn jetzt zum Beispiel Sachsen die Saison abbricht, dann sagt Sachsen, okay, wir werten die Saison zum Beispiel zur Winterpause, zum aktuellen Stand, wie auch immer, und der Aufsteiger ist der Erste. Wenn Thüringen sagt, okay, wir können keinen Aufsteiger melden, weil die Saison läuft noch weiter, deswegen können wir keinen Aufsteiger melden, so rum. Und deswegen würden wir uns der Chance berauben, und dann, das ist für uns ein großes Problem.
Das kann ich gut nachvollziehen. Ihr habt im Prinzip parallel eben vorgeschlagen, endlich zu Beginn eine eingleisige Verbandsliga einzuführen bei A, B und C Junioren. Das hatte auch unser Trainer, hatte das auch schon mal gefordert. Unser Trainer, also der Trainer der BSG Wismut Gera im Männerbereich. Ich habe aber mal gelesen, das hat es schon mal gegeben. Weißt du das?
Richtig, das gab's. Also es gab ja auch eine Strukturreform in Thüringen, ich denke so ungefähr vor 10 Jahren, also als die KFAs dann neu strukturiert wurden und die Bezirke aufgelöst wurden. Und da war es dann so, das weiß ich jetzt auch von Mitarbeitern vom Thüringer Fußballverband, dass damals viele Vereine auch dafür gestimmt haben. Ja, und grundsätzlich ist es ja auch für Vereine, die, ich sag mal, einen großen Aufwand scheuen, vielleicht sogar rentabel oder praktikabel umzusetzen, so möchte ich es mal nennen. Ne? Die haben trotzdem einen sportlichen Vergleich und haben nicht ganz so weite Wege. Ich denke, man muss da einfach ehrlich und auch offen agieren. Ne? Also wenn wir in Thüringen leistungsorientierten Nachwuchsfußball anbieten, spielen wollen, dann ist es nun mal so, dann müssen weitere Wege in Kauf genommen werden, wenn ich das wirklich möchte. Wenn nicht, dann habe ich ja die Möglichkeit, zum Beispiel in einer Ligenreform, wie wir die vorschlagen, in der Landesklasse, die dann zum Beispiel gedrittelt werden kann, ähnlich zu agieren und auch kürzere Wege zu haben. Ja, das wäre in unseren Augen ein Kompromiss, der beiden Lagern entgegenkäme und wo jedem geholfen wäre.
Ja, ihr fordert weiterhin, dass auch die zweiten Mannschaften der Vereine aufsteigen können. Nun, wieder, ich komme aus dem Männerbereich, zweite Mannschaften ist nicht per se positiv besetzt. aber natürlich argumentiert ihr, wenn wir mehr Jugendliche haben, die sich entsprechend qualifiziert sind, dann sollen sie auch in der Liga spielen können, oder?
Ja, das ist so unser Ansinn. Also natürlich, wenn wir Männerbereich diskutieren, will ich natürlich auch keine zweiten Mannschaften zum Beispiel in der dritten Liga sehen. Jetzt diskutiere ich das aber nicht aus Fansicht, sondern aus Sicht eines Nachwuchstrainers. Und da ist es so, dass aktuell in Thüringen, es gibt einen Sonderpassus, der es erlaubt, förderfähigen Vereinen, die Nachwuchsleistungszentrum sind, mit ihren zweiten Mannschaften in der Verbandsliga zu spielen. Da gibt es ja in Thüringen aktuell nur zwei, perspektivisch vielleicht im Sommer nur noch eine. Und dieser Passus nimmt vielen Vereinen, die trotzdem leistungsorientiert arbeiten, die Chance, auch mit ihren jüngeren Jahrgängen in der Verbandsliga zu spielen. Also wir haben natürlich großes Interesse, zum Beispiel in der C-Jugend mit unserer C2 auch Verbandsliga zu spielen oder dann bei einer Ligenreform vielleicht in der Landesklasse. Ich denke, Rot-Weiß Erfurt würde auch gerne nächste Saison noch in der Verbandsliga spielen mit der C-Jugend, müsste jetzt aber das Recht würde entfallen, weil Rot-Weiß Erfurt Stand jetzt kein Nachwuchsleistungszentrum mehr ist zum 1.7. Kann sich natürlich noch ändern, steht in den Sternen. Ja. Aber wir sind natürlich nicht dafür, dass Rot-Weiß Erfurt da zurückziehen muss, weil das macht ja keinen Sinn. Ein sportlicher guter Vergleich ist, wenn eine gute Mannschaft aus Erfurt teilnimmt, eine gute Mannschaft von uns und meinetwegen auch gute Mannschaften von anderen Vereinen, die leistungsorientierten Fußball anbieten. Da gibt es ja trotzdem noch einige in Thüringen. Und deswegen plädieren wir auch dafür, ja.
Okay. Was der TFV, es gibt einige, die beschweren sich, dass zu kurz Zeit ist, um abzustimmen. Ne? Also das Webinar war am Samstag, am Dienstag sollen alle Vereine abgestimmt haben. Ja, aber sag mal, grundsätzlich sind doch die Positionen eigentlich relativ klar und wichtig wäre doch jetzt einfach mal eine Entscheidung zu haben. Wenn die Entscheidung so ausfällt, wie der TFV das will und so wie ihr nicht argumentiert, was bedeutet das dann für euch? Chaos erstmal, oder?
Naja, also Chaos würde ich nicht sagen. Das würde für uns bedeuten. Also wir akzeptieren natürlich die Entscheidung, die der Verband trifft, gar keine Frage. Letzten Endes ist es auch eine schwierige Entscheidung, aber wir versuchen natürlich darauf hin zu drängen, dass es nicht so kommt. Es würde zudem bedeuten, dass wir natürlich auch uns, ich sag mal, für Mannschaften, die jetzt keinen adäquaten Wettbewerb haben, natürlich auch viele Leistungsvergleiche organisieren würden. Also wir würden natürlich dann selbstständig Turniere und Spiele organisieren, was jetzt keine Konkurrenz zur aktuellen Liga sein soll, aber was dann einfach unumgänglich wäre, weil letzten Endes, ich habe es ja gesagt, wir bieten eine Dienstleistung an, die Eltern bezahlen Geld dafür, dass die Kinder gut ausgebildet werden und zu einer guten Ausbildung gehören am Wochenende Wettbewerb auf gutem Niveau und das Niveau kann dann nur durchgeführt oder stattfinden, wenn wir das selber organisieren. Ne? Und das wollen wir natürlich nicht, das möchte keiner. Wir möchten alle in einer starken Liga beim Thüringer Fußballverband spielen. Wir möchten einen starken Verband haben und möchten auch irgendwann mal wieder in der Regionalliga oder Bundesliga mit Mannschaften spielen, ne? Und Thüringen gut vertreten nach außen. Das ist unser Ziel.
Okay, voraussichtlich wird ja der Verband jetzt aktuell erstmal nur klären, wie geht's denn weiter, aber diese Strukturvorschläge, die ihr gemacht habt, wie werdet ihr da weiter aktieren? Sucht ihr da Vereine, Verbände, Organisationen, die euch dort unterstützen, dass man das entsprechend voranbringt, weil die Forderung höre ich eben, wie gesagt, schon häufiger. Es wird ja nur Zeit, dass man die eben auch etwas lauter kommuniziert.
Also wir sind natürlich im regen Austausch, auch schon länger mit dem Thüringer Fußballverband. Wir hatten da zum Beispiel mal in der Hinrunde eine längere Besprechung, als wir das auch vorgestellt haben. Die Art und Weise, wie das angegangen wird, ist aus meiner Sicht der verkehrte Weg, ne? So möchte ich es mal nennen, weil der Thüringer Fußballverband sagt Folgendes, ja, das sind gute Vorschläge, aber wir als Verband, uns sind die Hände gebunden, das müssen die Mitglieder entscheiden. Ja, ich mal überspitzt ausgedrückt. Also man möchte, dass das zum Kreisfußballtag und Verbandsfußballtag eingereicht wird, was wir natürlich auch machen werden. Aber trotzdem ist es aus unserer Sicht so, dass solche wichtigen Entscheidungen, ja, was die Struktur betrifft und die Arbeit von einem Verband, dass das jetzt nicht jeder Verein mitentscheiden kann. Weil letzten Endes ist Demokratie gut und wichtig, aber gerade bei solchen Fragen betrifft es auch Vereine, die sich mit solchen Dingen vielleicht nicht auseinandersetzen. Ne? Und deswegen würden wir uns wünschen, dass der Verband dort mehr Verantwortung übernimmt und auch Gegenwind anderer Vereine solche Dinge angeht und durchsetzt. Ja, aber letzten Endes geht es darum, geht es einfach nur um die Frage, können wir leistungsorientierten Fußball anbieten in Thüringen oder nicht? Wenn wir es so machen, können wir es eben nicht. Ja, wir sind im großen Austausch mit anderen Vereinen. Ich habe auch viel, oder wir haben viel Zuspruch erhalten für unseren Beitrag auf Facebook und ich habe das auch nochmal privat geteilt und habe auch privat viel Zuspruch erhalten, habe auch viel mit, unabhängig davon, viel mit anderen Vereinen gesprochen und habe bisher keinen Verein gehört, der erstens für eine Fortführung ist und zweitens habe ich auch niemanden gehört, der jetzt deutlich gegen eine eingleisige Verbandsliga spricht. Ja, was mir so ein bisschen die Hoffnung gibt, dass wir das vielleicht noch angehen können. Ja, und natürlich sehen wir uns da auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, natürlich in der Verantwortung, ne? Weil wir einer der Vereine sind, der leistungsorientiert arbeitet und möchten andere Vereine dort gern mitnehmen.
Wunderbar, Sven. Ich denke, jetzt haben wir das aus Sicht des Nachwuchsfußballs beleuchtet. Letztendlich ist es egal, wie es ausfällt, es wird immer ein Problem geben. Ne? Also das kann man nicht ändern. Aber du hast jetzt eben nochmal, welche Probleme im Bereich Nachwuchs da sind. Wir werden jetzt auch nochmal besprechen, welche Probleme es für den überregionalen Fußball gibt. Weil du hast es ja auch schon angedeutet, die Abstimmung mit den anderen Bundesländern ist da eben nicht erfolgreich gewesen. Es macht also jedes Bundesland etwas anders. Das kann es ja auch durchaus machen, ist ja der Souverän. Man hat nur dann ein Problem, wenn man eben eine gemeinsame Liga hat. Ja, und das wird dann ein bisschen schwierig. Sven, dir herzlichen Dank. Du kommst direkt vom Spargelfeld. Du hilfst offensichtlich vor Ort die Versorgung sicherzustellen und hast sicherlich große Hoffnung, dass das bald irgendwie dass man wieder dem normalen Arbeiten in dem Sinne dem Sport nachgehen kann. Ich wünsche das auch allen. Ich habe gewisse Zweifel daran, aber das ist ein anderes Thema. Trotzdem nochmal vielen Dank, dass du die Zeit dir genommen hast und weiterhin viel Erfolg mit zur Kosse gehen.
Benni, vielen Dank, bleib gesund und bis bald. Ciao.
Wir brauchen keine Eier. Wir haben Pferdeschwänze.
Wie bitte?
Glück auf und ich freue mich, einen weiteren Trainer im Podcast Orange begrüßen zu dürfen. Chino Heinze, der Trainer des 1. FFV Erfurt, der Regionalligamannschaft, ist jetzt im Podcast. Hallo Chino.
Servus Danny.
Wie geht's dir denn persönlich?
Also mir geht's persönlich eigentlich sehr gut. Also ich hatte zwar eine kurze Zeit, so eine kleine Grippe, kein Corona. Ich habe es extra testen lassen, auch auf Anraten von meinem Arbeitgeber, aber so an sich tippitoppi.
Das klingt doch gut. Ich nehme an, dass sich der Zustand rapide verschlechtert, wenn wir über den Fußball reden und die Situation des Frauenfußballs. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die schwierige Situation, die dort existiert, so ein wenig völlig untergeht. Ist das nur subjektive Wahrnehmung oder nimmst du das auch so wahr?
Das nehme nicht nur ich so wahr. Ich hatte es schon mal vor 2 Wochen mit einem Bekannten besprochen. Und wir als Regionalliga-Trainer sind ja auch in ständigem Austausch und fühlen uns da irgendwie ein Stück weit alleingelassen. Es gab zwar mal vor, ich glaube, 3 Wochen eine kurze Umfrage vom NOFV, also eine kleine Abfrage, wie würde man denn weitergehen wollen, die Meinung der Vereine. Aber wie gesagt, es ist jetzt schon 3 Wochen her und wir tappen alle so ein bisschen im Dunkeln. Wir haben zwar eine Info, wir kriegen 2 Wochen vorher Bescheid, bevor es losgehen soll, aber ich sag mal, für mich als Trainer und meine Kollegen und deren Mannschaften ist es halt Wahnsinn. Also du, auf was willst du die Mädels vorbereiten? Was willst du denen Woche für Woche sagen? Also da ist es halt sehr, sehr schade, dass wir da null Input kriegen, dass dort nicht mit uns geredet wird. Es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten über Videochats, über Audioanrufe. Also dort gab es bisher leider gar nichts.
Okay, das heißt, der NOV, der ja die Schwierigkeit hat, mehrere Verbände zu präsentieren, kommuniziert, also fragt euch, aber kommuniziert nicht weiter mit euch. Habe ich das richtig verstanden?
Das hast du richtig verstanden. Also gut, ich sage mal so, der NOV besteht ja aus 6 Verbänden. Du hast ja MacPom, Berlin, Brandenburg etc. Und dort kann der NOV nicht alleine eine Entscheidung treffen. Das ist das, was ich immer wieder sage, die Vertreter müssen an einen Tisch oder an einen Channel oder an einen Chat und müssen über die aktuelle Situation reden. Jetzt unabhängig vom Frauenfußball, sondern ich glaube, das sollte vielleicht mal generell gemacht werden, aber man weiß es nicht, was kommt.
Okay, dann lass uns erst nochmal, du hast es schon angedeutet, wie gehst denn du aktuell mit deiner Mannschaft, mit deinem Team um? Hast du Trainingspläne aufgestellt? Wie kommuniziert ihr? Und was ist der Inhalt der Kommunikation?
Ja, also als erstes hatte ich den Mädels erstmal gesagt, dass sie sich halt so vorbereiten sollen, als ob es morgen weitergehen würde. Weil ich glaube, das Schlimmste, was uns allen passieren könnte, dass man wieder auf den Platz darf irgendwann und dort dann halt Grundlagen Ausdauer pochen muss, weil halt die Spielerinnen nichts gemacht haben. Die Kommunikation ist so, ich hatte mit allen 26 Spielerinnen Einzelgespräche per Telefon oder per Chat, je nachdem. Und habe mit ihnen dann eigentlich die aktuelle Situation besprochen. Was ist der Ist-Zustand? Wie könnte es weitergehen? Und bin dann eigentlich zu der Erkenntnis gekommen, man kann im Amateurbereich eine Mannschaft, glaube ich, nicht über jetzt fast schon 6 Wochen oder mehr als 6 Wochen beschäftigen mit irgendwelchen Trainingsplänen. Ich habe dann mich entschieden, so eine Challenge zu machen. Das Team konnte aus 3 Städten eine wählen. Das wurde demokratisch bei uns in der Gruppe gewählt. Sie haben sich für Madrid entschieden und dachte dann, okay, wir machen so eine Art Lauf- und Fahrrad-Challenge vom Sportforum Johannesplatz, wo wir spielen, bis zum Bernabeu und wieder zurück. Da kommt man auf über 4000 Kilometer und es war freiwillig. Also es gab jetzt kein Mindestmaß. Die Spielerin muss jetzt mindestens 200 Kilometer schaffen in diesem Monat. Also der Zeitraum war vom 1. April bis 1. Mai. Und die Spielerinnen haben mir halt ihre Screenshots geschickt von ihren Läufen oder von ihren Fahrradtouren und ich habe das dann in der Excel-Tabelle zusammengetragen mit den jeweiligen Namen und am 1. Mai kam dann raus, dass wir das geschafft haben. Das kam bei den Mädels super gut an. Es haben wirklich alle 26 mitgemacht, auch meine 3 Torhüter. Da war ich sehr, sehr beeindruckt und auch die Art und Weise, wie sie das getan haben. Es waren ganz, ganz viele Läufe auch da. Und ich sag mal, über 4000 Kilometer ist dann halt schon mal eine Hausnummer, ne? Weil die gehen alle noch arbeiten oder haben auch noch Kinder zum Teil. Und dann ist das schon sehr, sehr lobenswert gewesen, dass sie das durchgezogen haben. Das war halt so die Art und Weise, die wir jetzt genutzt haben bis 1. Mai. Jetzt habe ich keine neue Challenge geplant. Ich hoffe jetzt einfach, dass es demnächst mal eine Aussage gibt von den Beteiligten, die für uns zuständig sind, wie es denn jetzt weitergeht oder halt auch nicht.
Wie ist so die, was hast du für das Gefühl, wie so die Stimmung in der Mannschaft ist? Ich denke, dort ist ja auch ein großer Wunsch, wieder spielen zu können. Der kann derzeit nicht befriedigt werden. Ist da eine gewisse Frustration da oder tut man sich einrichten mit der Situation?
Ich glaube, Frustration auch und sie sind halt wirklich traurig zum Teil. Ne? Also die wollen Fußball spielen, sage ich mal, auch nach der harten Vorbereitung, die man so hatte im Winter und jetzt bei diesem Top-Wetter. Die letzten Wochen war ja eigentlich sehr, sehr schönes Wetter und man darf halt nicht raus, man darf nicht das machen, was man eigentlich zum größten Teil seiner Freizeit gemacht hat. Und aktuell überwiegt halt wirklich der Frust und auch, dass sie traurig sind und auch nicht wissen, wie es weitergeht. Und man hat dann auch die ein oder andere Spielerin, in dem Fall eine bei uns, die eigentlich nach der Saison ihre Laufbahn beenden wollte und die ist halt todesunglücklich, weil so will sie halt nicht ihre Laufbahn beenden, ne? Nach über 15 Jahren Fußball, das kommt ja auch noch dazu.
Das kann man gut nachvollziehen. Nun scheint sich ja so ein bisschen der Nebel zu lichten und stehen ja jetzt zwei Vorschläge im Raum, beziehungsweise der Thüringer Fußballverband favorisiert einen Vorschlag mit der Zuendeführung der Saison, egal zu welchem Zeitpunkt, um zu sagen, die aktuelle Saison wird sportlich entschieden. Kannst du nachvollziehen, wie der Verband zu diesem Vorschlag kommt?
Also ich habe mir ja Samstag die Zeit genommen, an diesem Webinar teilzunehmen, weil mir das wichtig war. Ich wollte es mal anhören, wie denkt man denn darüber? Mir wurde aber auch schon schnell klar, und ich habe das nach einer halben Stunde auch verlassen, dass man nur in diese eine Richtung gedrängt wurde. Also man hat dann so eine PowerPoint-Präsentation gehabt mit Pro, Contra, was ist, wenn man abbricht, wenn man weitermacht. Und man plädiert wirklich für eine Fortführung einer Saison und eine sportliche Entscheidung zu treffen. Aber ich kann das nicht nachvollziehen. Und da sind wir halt wieder bei unserem Verband. Also ich kann jetzt nur für Thüringen sprechen, dass es da sehr, sehr schwierig ist, dass dort immer dieselben Entscheidungsträger sind. Und was da jetzt bei rauskommt oder gekommen ist, hat man am Samstag dann deutlich gemerkt. Also ich halte das für absoluten Wahnsinn. Also ne, man entlässt dann ein Spieljahr 2021. Ich sage mal, eine goldene Lösung habe ich jetzt auch nicht parat. Ich habe 1-2 Ideen, die vielleicht gut umzusetzen sind, Stand jetzt. Aber
lass uns noch mal an deinem Wahnsinn festhalten. Was sind die Punkte, die wo du sagst, das geht überhaupt nicht?
Ein wichtiger Punkt ist, dass dieses Spieljahr 2021 dann nicht stattfinden soll. Ja, also so haben sie es ja mehr oder weniger auf den Punkt gebracht. Dann eine Fortführung 1.9. Du hast, wenn ich jetzt vom Nachwuchs auch mal sprechen kann, du hast eine Überschneidung mit Altersklassen. Du hast vielleicht A-Jugendspieler, wo viele Vereine darauf angewiesen sind, dass die hochkommen in den Männerbereich, dass die spielen können. Du hast Studenten, wo im Oktober das neue Semester losgeht, die auch wegfallen. Ne? Du hast halt viele, viele Faktoren, wo ich sage, okay, eine Fortführung ja, aber das so drauf zu pochen, das ist, glaube ich, nicht durchdacht. Also das ist meine ganz klare Meinung. Und jetzt geht es ja weiter. Wenn man jetzt mal in den Männerbereich reinguckt, und es gibt Mannschaften, die wollen überregional spielen, wie zum Beispiel Gera oder Fahnerhöhe. Und Thüringen sagt, wir spielen jetzt weiter. Der NOV sagt, wir spielen die Saison zu Ende und beginnen dann mit der Saison 2021. Sachsen sagt jetzt, okay, wir spielen auch weiter oder wir brechen ab und steigen automatisch eine Mannschaft aus. Dann hast du einen Aufsteiger aus Sachsen zum Beispiel und Thüringen kann keinen stellen, weil der Verband ja noch weiterspielen will. Also deswegen ist eigentlich der Grundsatz, dass der NOLV die 6 Landesverbände, aus denen eine Oberliga und eine Regionalliga besteht im Frauenbereich, die müssen an einen Tisch und müssen dort eine gemeinsame Entscheidung finden. Dass es für ganz Deutschland nicht geht, ich glaube, das wissen wir alle. Aber wenigstens die Überverbände von den Landesverbänden, die müssten eigentlich ihre Pferdchen zusammenholen, müssen da eine einheitliche Lösung finden. Alles andere bringt Chaos. Also das ist meine Meinung.
Ja, das ist also das auch das entscheidende Problem letztendlich bei dir beziehungsweise deinem Verein. Du spielst in einer Regionalliga unter dem Dach des NOV, wo mehrere Landesverbände ihre Vereine hin delegieren, hin steuern oder wie man das richtig nennt. Und jetzt gibt es dort unterschiedliche Regelungen. Das heißt, du hast eine unklare Situation mit Aufstieg und Fortführung der Ligen. Also das Problem, das kann man ja dann letztendlich auch nicht dem TFV zuordnen, sondern muss man letztendlich erstmal allen Verbänden unterhalb des NOV zuordnen, dass man es nicht geschafft hat, da eine einheitliche Linie hinzubekommen.
Definitiv. Also das ist, deswegen der TFV ist jetzt ein ganz kleines Pferd, die jetzt für sich eine Entscheidung treffen wollen. Ich weiß nicht, da bin ich nicht nah genug dran, ob mit dem NOV gesprochen wurde. Also alles andere wäre ja, sind wir wieder bei meinem Lieblingswort, Wahnsinn. Weil es muss halt drüber geredet werden, wie geht denn der NOV vor? Und wenn die ähnlich vorgehen oder genauso, dann ist es vielleicht eine akzeptable Lösung, aber für mich auch nicht jetzt die unmittelbar beste. Aber wie gesagt, wenn jetzt jeder Verband eine eigene Entscheidung trifft und jetzt nicht nur die Regionalliga Frauen, sondern es gibt ja auch Nachwuchsmannschaften, die überregional spielen wollen, in der Talenteliga etc. Es gibt ja mehrere Beispiele, das zieht sich ja wirklich bis in den U13-Jahrgang, bis in den D-Junioren-Bereich rein, wo man schon überregional spielen kann. Und das würde ich für die falsche Entscheidung halten, wenn man sich jetzt dafür verständigt oder darauf einigt, okay, wir fangen am 1.9. mit der Weiterführung der Saison an.
Also das ist letztendlich das Thema, was sich bei den Kritikern wie ein roter Faden durchzieht, das ist dieser Altersklassenübergang, ne? Dass der ein Problem darstellt. Warum der TFV zu diesem Vorschlag kommt, ist ja eben auch zu sagen, wir wollen eine Saison auf jeden Fall zu Ende spielen. Und es existiert eine gewisse Sorge, dass wenn du die aktuelle Saison abbrichst, die neue startest, dass die gegebenenfalls auch durch eine zweite Welle torpediert wird. Überzeugt dich das Argument nicht?
Doch, aber also schon. Das ist das Argument, wo ich sage, Mensch, ja, da habt ihr vollkommen recht. Aber auch dafür gäbe es Lösungen. Also wenn ich jetzt mal nach, ich glaube, Österreich ist das so, das könnte man jetzt auch machen. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, vorhin mal zu gucken, wie sehen denn eigentlich die Tabellenstände aus. Bei uns weiß ich es. Bin dann mal zurückgegangen auf die Halbserie, habe das mal in den Landesklassen Männerbereich gemacht und in der Verbandsliga im Männerbereich, was ja ist ja Sven Wenzel, der das da vorgetragen hat, ist ja seine Hauptaufgabe. Das hat man auch gemerkt, dass das im Fokus stand, was auch völlig okay ist. Und wenn man dort die Tabellenstände von der Hinserie nimmt, verändert sich nichts. Also von der Punkteanzahl, logisch. Und wenn man jetzt sagt, wir machen einen Cut, wir nehmen die oberen 7 und die unteren 7 oder die oberen 6 und die unteren 6 und die spielen ab 1.9. Playoffs oder ab 1.9. das, was sie machen wollen. Das heißt, die oberen 6 spielen den Meister aus und übernehmen auch nur die Punkte gegen die Mannschaften, gegen die sie spielen. Ist ja beim Handball, bei einer Handball-WM ist es ja genauso. Wenn da Mannschaften weiterkommen, dann übernehmen die oberen 6 halt nur die Punkte, die sie gegen die Mannschaften erzielt haben. Und dort kann man dann auch eine Saison weiterführen, aber man kommt nicht so weit in Verzug, um eine neue Saison zu starten. Das wäre eine Möglichkeit. Oder was viele auch sagen, eine Kalendersaison könnte man dann auch machen ab 2021. Weil dann hast du vom September an bis November, Dezember Zeit, diese Playoffs zu spielen und könntest dann, wenn die Lage sich entspannt hat, im Ende Februar, Anfang März mit einer Kalendersaison 2021 anfangen und spielst dann in den schönsten Monaten Fußball. Ist ja aktuell nicht so, ne? Wenn man guckt, dass dann die Saison im Mai zu Ende ist und geht dann im August weiter, ist dann halt schwierig. Also das wäre so eine Möglichkeit, wo ich sage, Mensch, ist das machbar? Weiß ich nicht, aber wäre jetzt eine Überlegung zu sagen, man kann weiterspielen, um auch dieser Klagewelle zu entgehen. Und ich glaube, damit würden die Vereine sich auch abfinden. Also wenn du nach 15 Spielen nicht unter den ersten 6 bist, ob sich das dann ändert am 30. Spieltag, ja, bezweifle ich ein Stück weit. Das ist so die Meinung, die ich habe, was man vielleicht machen könnte. Aber die Vereine wurden ja nicht befragt nach Lösungsvorschlägen.
Wie ist das bei euch mit dem Pokal? Der steht ja dann letztendlich, genau, ist das genau dasselbe Problem wie im Männerbereich. Ihr seid im Halbfinale angekommen, ne?
Genau, wir sind im Halbfinale. Ich glaube, Jena muss noch gegen Meining Viertelfinale spielen. Ja, aber so an sich hat man eigentlich auch nur noch zwei Spiele vor der Brust. Und da muss ja auch eine Entscheidung getroffen werden vom DFB. Die müssen ja auch sagen, wie geht es dann weiter? Also, ne, wenn, sag mal, es sind zwar im Frauenbereich nur 2.500 Euro, die man bekommt für einen DFB-Pokal für die erste Runde, aber macht bei uns auch schon sehr, sehr viel aus von unserem Etat, den wir so haben. Ne? Also, und im Männerbereich ist es ja noch viel, viel höher. Da bist du ja bei 125 mit TV-Geldern.
Ja, da wurde ja gesagt, man will das die Saison im Sommer 2020 noch ausspielen. Wie realistisch das ist, weiß ich nicht. Aber letztendlich sagst du es ja richtig, hängt ja dann alles dran, wenn der DFB-Pokal die neue Runde startet. Oder letztendlich DFB-Pokal haben wir ja auch noch nicht zu Ende gespielt, ne? Also die Fragen stellen sich ja dann trotzdem. Und das wollte man im Sommer zu Ende bringen und dann gegebenenfalls den nächsten Pokal dann, glaube ich, im Frühjahr oder so, hatten sie gesagt, ne?
Genau, denn ab März, wenn dann die Saison zu Ende wäre, wollten sie ab März Pokal weiterspielen. Das war so der Plan.
Okay, was hast du das Gefühl, wie ist so die Stimmung bei den Trainern, mit denen du so Kontakt hast? Unverständnis oder dass man sagt, ja, es ist schon eine problematische Situation, Patentlösung gibt es dafür nicht?
Also Patentlösung gibt es nicht und wir würden uns halt wünschen, einfach mal so eine offene Runde zu haben, um drüber zu reden. Wie denken denn die Vereinsvertreter drüber? Wie denken denn die Trainer darüber? Dass da jetzt wahrscheinlich keine einheitliche Meinung gefunden wird bei 12 Trainern, das ist klar. Aber ich glaube schon, dass viele ähnlich denken und auch eine gewisse Planungssicherheit haben wollen. Die kann niemand geben. Ne? Wir können sagen, wir brechen ab, fangen am 1.8. jetzt wieder an oder am 1.9. und dann geht's wieder weiter. Und es geht, man kann wieder nicht spielen. Ja gut, das ist dann so. Also es kann auch sein, dass morgen was ganz anderes passiert. Das weiß auch keiner. Also so Eventualitäten kann man nie ausschließen. Aber es ist halt schon eine große Ungewissheit. Und ich glaube, das macht viele Trainer auch ein Stück weit sauer, weil sie, wie gesagt, werden nicht angehört und ja, jeder soll dann so ein bisschen sein Ding machen.
Ja, und die Ungewissheit wird ja nicht aufhören, ne? Also selbst wenn, also zumindest für das Regionalliga-Team des ersten FFV Erfurt, wenn die Entscheidung jetzt getroffen wird, hast du Sicherheit über den Thüringer Spielbetrieb, egal wie die eigene Position dazu ist. Aber wie dann eben der überregionale Spielbetrieb weitergeht, ist ja dann trotzdem völlig noch im Unklaren, ne?
Ja, also ich, wie gesagt, ich kann mir auch nicht vorstellen oder ich weiß nicht, auf was gewartet wird. Ob jetzt der NOFV abwartet, Mensch, was entscheiden denn die 6 Verbände, die uns angehören? Und wir treffen dann eine Entscheidung. Vorhin habe ich irgendwas gelesen, dass die Regionalliga Männer auch eine Art Playoff-Runden spielen wollen. Also so wird es zumindest gemunkelt. Aber ja, sagen wir, das wäre für uns auch eine denkbare Option. Ne? Wir haben 12 Mannschaften, da kannst du auch die oberen 6, die unteren 6 nehmen. Ja, und dann spielt man halt dort eine Aufsteiger oder einen Absteiger aus. Also das ist keine sportlich faire Saison jetzt schon ist. Ich glaube, das wissen wir alle. Also das ist Fakt.
Okay. Wenn ich dich schon als Trainer einer Frauenfußballmannschaft am Telefon habe, die erste Bundesliga will ja im Prinzip fortsetzen, den Spielbetrieb, und das auch mit Geisterspielen. Ich war da etwas verwundert, gerade vor dem Hintergrund, dass ich mir persönlich nicht vorstellen kann, dass wir im Frauenfußball auch in der ersten Bundesliga auf Zuschauereinnahmen verzichten können. Und vermutete da, dass da doch offensichtlich ein großer Druck seitens des DFB da ist. Hat dich die Entscheidung verwundert, dass man in der Frauenfußball-Bundesliga ernsthaft über Geisterspiele nachdenkt?
Ja, also vor allem auch diese Mehrheit, also es waren jetzt, glaube ich, 11 Teams, die gesagt haben, ja, wir wollen weiterspielen. Und ich glaube, Köln hat sich enthalten oder auch nein, das weiß ich jetzt gar nicht. Hat mich sehr gewundert, aber ich weiß nicht, inwieweit dieser Solidaritätsfonds von diesen Vereinen da mit reinspielt. Und wenn man da jetzt mal ein bisschen nach drüben guckt, Richtung Gera, um es beim Namen zu nennen, Jena, 300.000, die man da bekommen würde, macht da schon, glaube ich, einen großen Teil des Etats aus. Und ich glaube, das ist der Grund, warum dann viele Vereine dafür plädiert haben. Gut, Bayern und Wolfsburg Frauen haben jetzt, glaube ich, darauf verzichtet in Hoffenheim, auf diese 300.000. Aber ich glaube, das ist schon auch ein Grund. Und ich glaube, das ist auch daran gebunden. Also so habe ich es gelesen, jetzt nicht nur im Frauenbereich, sondern auch in der Regionalliga Männer und Dritte Liga, dass es das Geld nur gibt, wenn halt die Liga fortgesetzt wird. Und deswegen plädieren wahrscheinlich viele Vereine für, ja, wir möchten das gern tun. Weil sonst, gebe ich dir vollkommen recht, würde es mich sehr, sehr wundern, dass Frauenvereine, auch wenn es nur 400 oder 500 Zuschauer sind, auf diese Einnahmen einfach so verzichten können.
Ja. Ja, und wenn wir beide schon miteinander im Podcast reden, dann müssen wir natürlich nochmal grundsätzlich über den Frauenfußball in Thüringen reden. Es gibt ja deutschlandweit eine völlig rückläufige Entwicklung der Zahl der Mannschaften und der Spielerinnen in Thüringen ist die ja ganz dramatisch, wie ich finde. Das musste ja auch der Verband zugestehen. So richtig eine strukturelle Diskussion wird aber trotzdem nicht in die Wege geleitet, obwohl ja die aktuelle Situation eigentlich dazu neigt, mal alles zu hinterfragen. Wir müssen doch schon zum Schluss kommen, dass die Situation des Frauenfußballs in Thüringen, ja, darf man das dramatisch, also zumindest nicht gut ist, oder?
Nicht gut, ja, so kann man das auch bezeichnen. Ja gut, wir haben das Epizentrum Frauenfußball, das ist Jena. Dort wurde auch alles getan. Man hatte auch sehr gute Trainer und Funktionäre, das will man gar nicht bestreiten. Aber dort wird alles getan, damit halt auch Jena die Strahlkraft hat für den Thüringer Frauen- und Mädchenfußball. Aber das Resultat, gebe ich dir vollkommen recht, sieht man ja irgendwie ein Stück weit. Da geht es mir gar nicht darum, dass ich jetzt Trainer in Erfurt bin. Ich habe null Probleme mit Jena. Ich war selber Trainer dort, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Aber auch dort hat man wahrscheinlich intern auch den Gedanken, Mensch, man müsste vielleicht irgendwas ändern und vielleicht auch die anderen Vereine irgendwie unterstützen und vielleicht nicht schon die Talente mit 12, 13 wegholen aus ihren Heimatvereinen. Weil dann merkt man halt wirklich, dass den Verein auch einfach, ja, vielleicht fehlt den einen oder anderen Verein die Lust, weil sie wissen, Mensch, wenn wir hier gute Arbeit machen, dann haben wir in 2 Jahren eh keine Spielerin mehr, weil die alle gehen. Oder man kann einfach keine Mannschaft mehr stellen. Mache ich auch. Ich spreche auch Spielerinnen aus anderen Vereinen an. Oder halt teilweise auch Nachwuchsspielerinnen. Aber da sollte vielleicht ein Umdenken im gesamten Frauen- und Mädchenfußball in Erfurt ein Stück weit, nicht in Erfurt, Entschuldigung, in ganz Thüringen stattfinden, um einfach mehr mit den umliegenden Vereinen zusammenzuarbeiten. Dort vielleicht Kooperationen zu schaffen, damit die Jungsvereine keine Angst haben, Mensch, die nehmen mir die Mädchen weg, sondern einfach enger zusammenarbeiten, um dort irgendwie Lösungen zu finden. Ja, und nicht halt alles unbedingt nach Jena schicken zu müssen. Das ist ja Männer oder im Jungsbereich ja auch. Da gibt es ja auch Erfurt und Jena und im Frauenbereich gibt es halt nur eine Stadt oder ein NLZ. Ja, und das finde ich halt für so eine große Fläche, was Thüringen ja schon dann auch irgendwie ein Stück weit ist, sehr, sehr schwierig, weil es gibt nur eine Anlaufstelle aktuell, wenn man relativ hochklassigen Fußball spielen will. Wir spielen zwar auch in der Regionalliga, aber das kann man ja nicht mit einer ersten oder zweiten Liga vergleichen. Und das,
ja. Und diesen Weg hat man ja jetzt 20 Jahre probiert, ist ja auch alles legitim, diese Auffassung. Bloß jetzt ist Zeit halt, mal darüber nachzudenken, denn im Ergebnis kann das nicht zufriedenstellen. Und wir hatten gerade die Diskussion über den Nachwuchs, dass man dort sagt, Mensch, wir müssten mal eine Ligareform in die Wege leiten. Wir brauchen einen gleisigen A-Junioren-Verbandsliga. Gibt es so eine Diskussion im Bereich Frauenfußball? Also führt der Verband mit den Vereinen da eine Diskussion? Also ist dies Lager erkannt oder wird da überhaupt nicht kommuniziert, denn ich sage mal, eine Verbandsliga, ich glaube, 4 Mannschaften sind es aktuell, richtig, die spielen.
Richtig.
Das dürfte ja deutschlandweit einmalig sein und macht ja relativ wenig Sinn, oder?
Also Sinn macht es keiner. Es ist auch, glaube ich, den Verantwortlichen dort bewusst. Was heißt reden? Es gibt ja nicht viele, die dafür zuständig sind. Also Anja Kirchner, muss man mal echt sagen, die ist zwar Staffelleiterin, Verbandsliga, aber kümmert sich zusammen mit Janine Rothe eigentlich so um die gesamten Frauen- und Mädchenfußball. Also die zwei sind da auch ein Stück weit alleingelassen, was das betrifft. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Man muss einfach wieder junge Mädchen dafür begeistern, Fußball zu spielen. Wie kann man das schaffen? Man kann das mit Fußball-AGs schaffen. Auch dort gibt es ja gewisse Förderungen, Es müsste halt vielleicht mal eine Infoveranstaltung stattfinden für Frauen- und Mädchenvereine. Was gibt es denn alles für Dinge? Was kann man denn tun? Dann bin ich der Meinung, sollte man schleunigst davon wegkommen, zu sagen, wir müssen im E-Jugendbereich und im D-Jugendbereich in Ligen spielen. Ne, lasst uns doch einfach sagen, Mensch, der TV hat einen coolen Soccer-Court, spielen wir halt ein 3 gegen 3, 4 gegen 4, ne, um einfach mehr Mädchen davon zu begeistern, Fußball zu spielen, viel mehr Vereinen die Chance zu geben, den Mädchen auch Spielbetrieb zu geben. Es gibt ja genügend Jungsvereine, die vielleicht 3 oder 4 oder 5 Mädchen in einer Altersklasse haben, die dort spielen können. Ne, und dann vielleicht auch mal die Mannschaften untereinander mischen, dass nicht immer dieselben Teams sind, sondern einfach ein Stück weit der Druck weg ist, der Wettkampfdruck, sondern einfach den Spaß am Fußball zu haben. Und ich glaube, wenn man damit dann weitermacht, dann hat man auch vielleicht wieder mittel- oder langfristig genügend Teams, um auch vielleicht im C oder B oder dann hoffentlich auch irgendwann im Frauenbereich wieder eine angesehene Staffel zu haben. Ne? Also ich kann das aus Erfurter Sicht sagen. Wir hatten mal 3 Frauenmannschaften. Wir hatten auch einen wesentlich breiteren Nachwuchs, ja. Wir hatten auch qualitativ einen besseren Nachwuchs, weil das war halt so eine Generation oder viele Generationen, die einfach Bock hatten, Fußball zu spielen. Wenn man dann nach Saalfeld guckt, die hatten auch mal 2 Frauenmannschaften. Der FFC Gera 2 Frauenmannschaften. Also es ist ja wirklich, das zieht sich wie ein roter Faden und da müssten halt wirklich die Vereine an den Tisch. Es gab auch mit Anja Kirchner und mir darüber schon ein sehr, sehr langes Gespräch. Es war auch geplant, im April das Ganze durchzuführen. Gut, jetzt kam halt Corona oder kommt Corona dazwischen, wenn man das so sagen darf. Also sie finden auch, es muss Lösungen geben. Aber ich habe auch gesagt, dass Anja Kirchner und Janine Rode mir ein bisschen leid tun, weil die können es nicht alleine. Ne? Die arbeiten auch noch. Die sind nicht hauptamtlich, die machen das ehrenamtlich. Und dort muss einfach auch Input von den Vereinen kommen. Was stört euch? Was könnten wir besser machen als Verband? Einfach dort einfach mal in den Dialog gehen und nicht nur sagen, okay, wir machen jetzt Freitagabend von 18 bis 20 Uhr mal eine Staffeltagung und jeder kann mal anbringen, was ihn stört, sondern einfach das mal über 1 oder 2 Tage zu machen. Mal drüber zu reden, drüber zu schlafen. Abends bei einem Bierchen in Bad Blankenburg oder wo auch immer, da einfach mal in Dialog gehen mit den ganzen Trainern. Da lernt man sich vielleicht auch mal besser kennen und dieses Gegeneinander hört auf. Weil ich glaube, bevor wir ein Gegeneinander und ein Wettbewerbsdenken erzeugen können im Thüringer Frauenfußball, muss erstmal miteinander stattfinden, damit wieder genügend Mannschaften dort auch teilnehmen können. Das geht nicht von jetzt auf gleich, aber irgendwann sollte es wieder der Fall sein.
Ja, um dem Frauenfußball eine Perspektive zu geben. Und im Moment wird es eben zunehmend schwieriger für fußballinteressierte Mädchen, irgendwie einen guten Einstieg zu finden, weil halt die Landkarte immer dünner wird. Das muss man einfach so sagen. Gino, es war mir eine große Freude, mit dir die aktuelle Situation und die Entscheidung des Verbandes beziehungsweise die Vorschläge des Verbandes zu diskutieren. Ich wünsche dir Gesundheit. Und hoffe natürlich, dass ihr bald wieder auf dem Fußballfeld das Land Thüringen positiv in der Regionalliga vertreten könnt. Danke dir und bleib gesund.
Danke dir auch und bleib ebenfalls gesund. Wir sehen uns.
Es geht natürlich am Ende des Tages auch in dem Profifußball um Finanzen.
Glück auf, Markus. Ich freue mich, dich im Podcast begrüßen zu dürfen. Servus, wie geht's dir?
Glück auf. Mir geht's soweit gut. Ich habe jetzt ein bisschen Erkältung hinter mir, aber das klingt jetzt ab. Nichts Ernsteres, aber mir geht's gut.
Danke. Und vor allem nichts Langfristiges, war nur etwas Kurzes.
Ja, das stimmt. Ja.
Okay, am Wochenende ist der TV rausgegangen mit seinen Vorschlägen, beziehungsweise hat den über 480 Teilnehmern präsentiert. Ich nehme an, am heutigen Tag wird in unserem Verein intensiv diskutiert, wie man mit den Vorschlägen umgeht. Und wenn dieser Podcast draußen ist, wird die Entscheidung veröffentlicht sein. Nichtsdestotrotz wird die Diskussion weitergehen über die zwei Szenarien, denn gerade was die Ligen oben drüber angeht, wird das ja zu Konflikten so oder so führen, weil eben die Länder unterschiedliche Regelungen vortragen. Erste Frage, hast du an dem Webinar teilgenommen oder war es der Vorstand, der daran teilgenommen hat?
Das war der Vorstand, also ich persönlich habe nicht dran teilgenommen. Ich habe nur die Informationen dazu natürlich erhalten.
Genau. Kannst du die Argumentation des TFV, der dort vor allem den Vorschlag prädestiniert vorträgt, die Saison sportlich zu Ende zu führen und das ab 1.9. voraussichtlich, je nachdem, kannst du der was abgewinnen? Kannst du die nachvollziehen?
Ja, wir hatten ja schon das beim letzten Podcast drüber gesprochen. Die Idee kam ja auch ein bisschen von dir, zumindest bei unserem Gespräch. Ja, klar. Also ich kann der... Also für mich wird es wahrscheinlich nicht die optimale Lösung geben. Also das ist hier wirklich keine richtig oder verkehrt Diskussion, darf es ja nicht geben, sondern irgendwo unterm Strich entscheidet man sich für das kleinere Übel. Ich kann dem Vorschlag insofern viel abgewinnen, weil es einfach die größte Flexibilität hat. Bekommen wir eine zweite Infektionswelle? Kriegen wir das Problem, dass eventuell ab September nicht gespielt werden kann, weil es ist ja gerade auch politisch gesehen ganz viel Unruhe da und das geht doch alles in eine Richtung, wo man nicht absehen kann, was passiert. Und gehen die Zahlen wieder hoch, kann es passieren, dass wir eben ab September immer noch nicht spielen können. Und wenn man die Saison abbricht und ab September eine neue beginnen will, dann ist das alles so eng gestrickt, da darf nichts schiefgehen. Also wenn da nur 4 Wochen nicht gespielt werden kann, aus irgendwelchen Gründen, haben wir schon ein Problem. Und deswegen, ich hoffe zwar all das nicht, aber die Szenarien müssen ja irgendwo mit in Erwägung gezogen werden. Es ist nicht die optimale Lösung, finde ich, aber mit allen Eventualitäten wahrscheinlich die beste, aus meiner persönlichen Sicht.
Also was dafür spricht, ist, dass man eine relativ lange Planungssicherheit hat, aber das hat man letztendlich egal wie. Ich glaube, wichtig ist, was auch viele sagen, dass endlich eine Entscheidung da ist und dass man sich auf die einstellen kann. Was dafür spricht, ist, dass eine sportliche Entscheidung auf dem Rasen passiert. Da hat man natürlich auch eins, was dagegen spricht, ist, du hast wahrscheinlich im Sommer viele Vereinswechsel trotzdem. Natürlich steht dann eben oder beendet eine andere Mannschaft voraussichtlich die Meisterschaft, die sie begonnen hat. Ne, das ist ein Nachteil. Aber was du schon angesprochen hast, du hast Spielraum im Rahmenterminkalender. Du kannst die Sponsoren befriedigen, weil sie halt die Saison zu Ende bekommen. Und du hast nicht die Gefahr, dass du zwei Saisons anfäst. Ne? Also die Gefahr ist ja schon da, dass eben du jetzt beendest. Die neue Saison startet voraussichtlich ab September und dann geht das doch nicht los und dann hast du wieder ein Problem in der Saison. Das sind die Argumente, die davor sprechen. Was würde, also ich denke, es gibt so einen Cut zwischen Männerbereich und Nachwuchsbereich. Das macht sich auch in den Gesprächen hier deutlich, dass dieser Altersklassenübergang ein Thema ist, auch von den Ionern, und dass das ein Argument zahlreicher Vereine, dass dagegen zu stimmen ist. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, weil es natürlich viele Probleme mit sich birgt. Wir hätten das Problem mit Leon Stein, der ja dann eigentlich nicht mehr A-Junioren spielen könnte, aber dann immer noch könnte, obwohl er schon in Herren drin wäre. Dann haben wir wieder einen Interessenskonflikt, was angeht. Also kann ich schon nachvollziehen. Eventuell wäre es da sogar günstig, dass man zwei verschiedene Varianten sucht, eben voneinander unabhängig, was den Nachwuchs angeht und was den Seniorenbereich angeht. Mhm.
Was immer wieder auch zutage tritt, ist, auch wenn wir uns das Thema Oberliga nicht aktuell auf die Fahnen geschrieben haben, ist es ja trotzdem spannend zu sehen, wie das dann umgesetzt werden soll. Also wer steigt denn ab, wer steigt denn auf, wenn in Sachsen andere Regelungen getroffen werden als in Thüringen?
So ist es. Und das sehe ich eigentlich auch als größtes Problem. Und ich finde es sehr schade, dass da von oben nicht eine Empfehlung zumindest kommt, dass man da eventuell von DFB-Seiten keine Entscheidung für alle treffen kann, weil es die einzelnen Verbände gibt. Okay, aber zumindest eine Empfehlung, dass man sagt, okay, wir empfehlen euch alle so und so. Das wäre, fände ich, das bessere Los. Denn ich kann das dann auch nicht nachvollziehen, was sollen jetzt in den anderen Verbänden anders sein wie in Thüringen. In Thüringen scheut man sich vor dem Schritt. Ich glaube eher aus dem Grund, weil man Angst hat, vor Konsequenzen zu stehen, dass man irgendwie rechtlich beangt werden kann. Das scheint die größte Sorge. Dann frage ich mich, warum ist die Sorge hier da und in anderen Verbänden eben nicht oder nicht so groß? Also das macht für mich keinen richtigen Sinn. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen und steckt ja dann wieder vor Probleme, genau wie du gesagt hast, Oberliga. Wie geht's in der Oberliga? Gibt es dann Absteiger? Gibt es keine Absteiger? Es fehlt ja schon mal mit Hohenstein, fehlt ja schon ein Team. Also man würde dann eventuell nächste Saison mit einem Team weniger spielen. Man weiß nicht, was aus Erfurt wird. Bleiben sie nun doch in der Regionalliga? Das war jetzt mal irgendwie im Gespräch. Da sind schon sehr viele Fragezeichen. Ich persönlich, ohne das jetzt 100%ig zu wissen, weiß auch nicht, was wird aus Ortshausen 2 mit dem Insolvenzverfahren, was man hat. Kann man sich da so eine teure Zweite mit fast nur Vertragsspielern überhaupt noch leisten? Macht es dann Sinn, mit hauptsächlich A-Junioren in der Oberliga zu spielen, deren A-Junioren ja auch nur in Anführungsstrichen Thüringenliga spielen? Da kann ich mir auch vorstellen, gibt es da eventuell einen Rückzug, man spricht auch seit sehr langer Zeit schon davon, was mit Zeiss Swoote ist, ob es da eventuell Veränderungen gibt, ob die komplett zurückgezogen wird, das sind halt sehr viele Fragen. Wenn das kommt, wie will man das eben auffüllen? Wenn da 3-4 Teams in der Oberliga fehlen, die muss man ja auch irgendwie füllen. Also das ist schon ganz schwierig.
Das ist schwierig und ich will dich jetzt gar nicht fragen, was passieren würde, wenn man dann plötzlich in Thüringen mal rumfragt, wer möchte denn?
Aber also ich kann sagen, mich hat keiner gefragt. Ich glaube auch nicht, dass man mich fragen wird. Ich glaube, die Frage geht dann in eine andere Person. Aber klar, also das sind dann auch Geschichten, mit denen man sich auch befassen muss. Stück weit ohne Frage. Was passiert, wenn? Ist das überhaupt möglich? Klar.
Und es wird sicherlich auch nicht jeder, der sportlich aufsteigen könnte, also mal angenommen, wir gehen jetzt in Richtung, die Mehrheit sagt Abbruch, nicht jeder, der sportlich aufsteigen könnte, wird das jetzt noch finanziell können. Ne? Also da wird sich einiges...
So ist es.
Das wird so oder so für Aufregung sorgen. Insgesamt zum Verfahren, findest du das gut, wie der TV das gemacht hat? Also ich muss sagen, ich habe mir das Webinar, das steht ja jetzt online zum Nachschauen, nochmal angehört, die Präsentation ist öffentlich. Es gibt ja viele emotionale Diskussionen, aber ich finde mit der Art und Weise der Präsentation, sie haben die Vorteile beider Modelle dargestellt, die Nachteile. Sie haben jetzt eine favorisierte Lösung für sich gefunden und erklären die auch. Das finde ich alles legitim. Ich finde, so in den letzten Tagen kann man dem TV keinen Vorwurf machen. Er versucht alle mit einbinden, ein Webinar mit 480 Leuten, fast 500 Leuten. Also das läuft schon so eigentlich, wie es laufen muss von der Organisation, oder?
Ja, also ich, wie gesagt, kann wenig zu dem Seminar sagen, weil ich es mir noch nicht selber angeguckt habe. Das Feedback, was ich bisher bekommen habe, ist aber schon so, dass sich der ein oder andere nicht wirklich abgeholt fühlt, okay, von den unterschiedlichen Vereinsvertretern. Also der TV hat ja schon so ein bisschen das Problem, oder es gibt den einen oder anderen, der sich einen Tick sogar erpresst fühlt, so ungefähr, wenn wir jetzt nicht unsere präferierte Variante nehmen, dann müssen wir eventuell bis zu den Schritt gehen, dass sich der Vorstand dass er zurücktritt und eventuell neue Wahlen gibt. Also so in die Richtung muss das, wie gesagt, ich sage es auch nur nach, wie gesagt, in die Richtung muss das schon irgendwo tendiert haben, ohne dass es eventuell einer so konkret gesagt hat. Und wie gesagt, da gibt es schon den einen oder anderen, der fühlt sich dann so ein Stück weit in eine Richtung gedrückt und in eine Richtung geengt. Das finde ich dann nicht optimal. Also das ist dann schon ein bisschen unglücklich. Aber so, klar, also dass es schwierig ist, da jetzt eine Entscheidung zu fällen, ist vollkommen klar. Ich glaube auch, egal welche Entscheidung kommen wird, es wird am Ende immer welche geben, die, wenn sich, man sieht ja aktuell, was passiert, die, wenn sich das dann alles in eine Richtung tendiert hat, die dann sagen werden, na, hättet ihr nur so oder hättet ihr nur so. Also man wird es nicht hundertprozentig allen recht machen können und es wird auch am Ende immer welche geben, die es hinterher besser gewusst haben.
Das ist wohl das, was immer konstant bleibt. So viel zu den beiden Vorschlägen. Letzte Frage, wie geht's unserem Team?
Soweit gut. Ja, sie haben, mittlerweile kriegt man mit, haben wieder richtig Lust. Also die wollen auf dem Fußballplatz, sie fragen in einer gewissen Regelmäßigkeit, was es denn für Tendenzen gibt, ob schon was abzusehen ist. Sie wollen wieder Fußball spielen, sie wollen wieder sich bewegen. Auch wieder als Team. Irgendwo als Team funktionieren, das merkt man schon. Also das ist schon, wenn ich mir überlege, dass es im September erst wieder losgeht, das ist schon noch eine lange Zeit, also ohne Frage. Das ist schwierig. Das ist, und ich glaube, so geht es aktuell vielen, dass einfach so dieses Teamgefühl dann irgendwo fehlt, wenn man sich so wenig sieht, so wenig Kontakt hat. Das ist ja, wieso man eigentlich den Sport auch irgendwo mitbetreibt, wegen diesem Wir-Gefühl. Und das fehlt ihm aktuell. Das ist schon eine schwierige Situation, aber haben ja nicht nur wir, haben, denke ich, alle Teams irgendwo. Und deswegen hoffen wir, dass es da irgendwo in Richtung Möglichkeiten gibt, dass wir da etwas wieder tun können zusammen mit dem Fußball.
Das wird sicherlich noch ein Stück dauern. Man wird jetzt erstmal mit den Einzelsportarten beginnen, die langsam beginnen zu lassen. Und dann wird man mal schauen, wie sich das so mit der Bundesliga entwickelt. War ja alles andere als ein glücklicher Auftakt, wenn nun gerade der Psychotherapeut von Köln mit beteiligt ist. Ich denke, das wird schon noch ein Stückchen dauern. Und es wird sich natürlich davon abhängen, wie sich die Zahlen entwickeln, ob die auf dem Niveau bleiben und ob man das in den Griff bekommt oder eben ob wir wie in einzelnen anderen Ländern dann eben die zweite Welle befürchten müssen, dann reden wir natürlich über ganz andere Zeiträume. Aber das wollen wir mal nicht hoffen. Vielleicht kriegt man das ja im Griff zusammen mit der App und dann wäre es natürlich schön, wenn man sich endlich wieder sieht auf dem Platz und wenn wir das Derby nachholen könnten.
So ist es. Das ist doch das Schönste. Das wäre doch das Allerschönste daran. Das
Markus, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast viel zu tun. Trotzdem hast du dir die Zeit freigeschaufelt. Beste Grüße an deine Frau. Bleib gesund und Glück auf.
Gleichfalls. Alles Gute, bleibt gesund und Glück auf.
Eigentlich fassungslos. Hens gegen Otto. Schwarzes Geld beim DFB. Kann doch alles nicht normal sein, sowas.
Dass wir diese Krise überwinden werden, dessen bin ich vollkommen sicher. Aber wie hoch werden die Opfer sein? Wie viele geliebte Menschen werden wir verlieren? Wir haben es zu einem großen Teil selbst in der Hand. Wir können jetzt entschlossen alle miteinander reagieren. Wir können die aktuellen Einschränkungen annehmen und einander beistehen. Diese Situation ist ernst und sie ist offen. Das heißt, es wird nicht nur, aber auch davon abhängen, wie diszipliniert jeder und jede die Regeln befolgt und umsetzt.
Die haben alle die Rechnung ohne den Wert gemacht. Die haben nämlich die Rechnung ohne mich gemacht. Mir nimmt man das Zepter in dieser Situation nicht mehr aus der Hand. Das war's. Mehr wollte ich nicht sagen. Es reicht.
Jetzt ist es etwas anders. Jetzt ist es noch härter, nach meiner Ansicht. Weil der Gegner ist nicht identifiziert. Ist ein unsichtbarer Feind. Das macht die Situation noch anspruchsvoller und noch schwieriger. Aber ich sagte der Mannschaft, wir müssen jetzt gemeinschaftlich handeln. Dann werden wir auch diese Krise bewältigen können, wenn wir Spielregeln beachten.
Das Durchschnittsalter 80 ist die Hälfte jünger als 80. Aber selbst wenn jeder über 80 wäre, ich sag mal, es wäre tatsächlich sowas nicht stimmt, es würde nur über 80-Jährige sterben, dann fände ich es trotzdem völlig zynisch zu sagen, diese Leute, die leben wollen, die retten wir jetzt nicht, weil es uns zu teuer ist. Das ist für mich eine unerträgliche Haltung.